herzlich willkommen euch allen hier zu einem Gottesdienst an dem Sonntagmorgen. Auch den Gottesdienst wollen wir beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir fangen 5 Minuten später an, weil die Sicherung rausgeflogen ist und wir von der Technik noch ein bisschen länger gebraucht haben. Aber schön, dass ihr alle gewartet habt. Ja, das Thema vom heutigen Gottesdienst ist in der Gebetsschule Gottes. Rainer Wagner wird uns dazu die Predigt halten. Ja, das sind wir gespannt. Die Veranstaltung für die Woche, die vor uns liegt, am Mittwoch ist Bibelstunde um 19 Uhr. Dann am Sonntag ist auch wieder um 10.30 Uhr Gottesdienst. Und am Montag in einer Woche, also am 20. März, ist Mitgliederstunde. Da darf jeder kommen, auch wer kein Mitglied ist. Ja, da wird einfach besprochen, was ist so gelaufen letztes Jahr. Da gibt es einen Kassenbericht und da kann auch jeder seine eigenen Ideen und Fragen mit einbringen. Eine Agenda liegt hinten oder hängt hinten an der Tür. Da kann man sich schon mal informieren. Ja, herzliche Einladung dazu, die ist um 19 Uhr. Montag, 20. März, 19 Uhr. Und ich möchte auch noch mal auf die Gemeindefreizeit hinweisen. Die wird in Trippstadt sein, 30. Juni bis 2. Juli. Ja, da liegen auch hinten Infoprospekte aus. Trippstadt ist sehr schön, so ein Freizeitzentrum vom EGV. Ja, könnt ihr euch gerne angucken und euch auch dafür anmelden. Ansonsten finden die regelmäßigen Kreise auch statt. Krabbelgruppe, Jungschar, Teamkreis. Genau, können wir auch dran denken im Gebet. Dann wollen wir ein Lied singen. Ich habe das Lied Ich will dich anbeten rausgesucht. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Wir haben es schon ein paar Mal gesungen. Also ihr dürft gerne mitsingen, auch wenn es nicht im Gemeinschaftsliederbuch steht. Ich versuche laut mitzusingen. Thank you. Ja, die Schriftlese für heute steht im Epheserbrief, Epheser Kapitel 3, Vers 14 bis 21. Und da steht: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus, Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bete noch. Ja, großer Gott, wir wollen dich loben, dass du alles hier geschaffen hast, dass du jeden Einzelnen geschaffen hast, dass du die Natur geschaffen hast, die Sterne, alles, was wir überhaupt nicht begreifen können, weil es viel zu groß ist für uns. Wir wollen dich loben, dass du dir aber nicht zu schade bist für uns, dass du uns genau kennst, bis ins tiefste Detail, jeden Einzelnen, und dass du dir nicht zu schade bist für uns. Ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir beten können und dass du hörst und dass du auch erhörst. So möchte ich dich bitten für den Gottesdienst, dass du uns bereit machst zu hören auf dich, dass du zu uns sprichst, und auch für die Kinder, die in den Kindergottesdienst gehen dürfen, dass du die Kinder auch ansprichst, weil du sie ganz besonders lieb hast. Und ich schenke auch den Mitarbeitern dazu die Freude und die Kraft und die richtigen Worte. Ja, Amen. Ja, also ich weiß nicht, doch, sind ja Kinder da. Ihr dürft dann gleich nach dem nächsten Lied in den Kindergottesdienst. Und wir singen noch das Lied "Wenn die Last der Welt". Das ist die Nummer 423 im Gemeinschaftsliederbuch. Und danach kommt die Predigt. Thank you.
Es sind heute einige kleine Veränderungen da. Einmal bin ich da. Normalerweise wäre ich jetzt zu einer Wochenendevangelisation gewesen, aber mich hat eine Kinderkrankheit erwischt. Deswegen habe ich Ihnen auch nicht die Hand gegeben. Und der Arzt sagte, 1 Meter ringsherum darf ich keinen Anspruch. Dann wäre es übertragbar und ich bin dann doch vorsichtig, um niemanden anzustecken. Aber die Evangelisation, das hätte ich nicht so ganz bewältigt. Eine ziemlich weite Fahrt. Dadurch hat sich bei mir aber auch was verändert mit der Einteilung. Ich werde am nächsten Sonntag nicht da sein. Da wird dann Lothar, der heute auf dem Plan steht, die Predigt hält, halten. Ich habe der Gemeinde, der ich abgesagt habe, einen späteren Termin zugesagt, wo ich am Sonntag hinfahre, so ich noch nicht absolut hinfällig bin, sein werde. Das bloß kurz zum Hintergrund, warum einiges etwas anders ist. Außerdem war schon Stromsperre, das haben Sie ja gemerkt, da war auch wieder mal was anders. Mein Thema heute heißt in Gottes Gebetsschule. Dass das Gebet zu unserem Zentrum des Glaubens gehört, das ist sicherlich jedem bewusst. Habt ihr so eine Fernbedienung? Da braucht ihr nicht. Ich war letztens wo, da musste ich immer klopfen und dann geht auch. Ja, es ist alles möglich. Alle Menschen beten irgendwie und irgendwann. Ich habe einmal von einem, der den letzten Weltkrieg noch sehr bewusst miterlebt hat, gehört, im Trommelfeuer des Krieges betet jeder. Ob der nun ein Atheist ist oder sonst was, es betet jeder. Und in manchen anderen schweren Situationen, da schreit mancher manchmal auch ins Leere hinein. Ich erinnere mich an das Zeugnis einer Schwester, die aus einem relativ guten Leben herausgefallen ist. Sie hat sich in ihrem Beruf so weit reingesteigert, dass sie sowas wie eine Managerin geworden ist. Darüber ist aber ihre Ehe total in die Brüche gegangen. Es war noch in der Zeit, wo man normalerweise mit Kohle und Holz heizte. Und sie sagte dann, wenn ich dann abends zurückkam von meinem Betrieb, wo ich da diese wichtige Stellung inne hatte, kam ich in die kalte Wohnung, setzte mich in den Sessel, hatte vor mir auf dem Rauchtisch ein Bild meiner verstorbenen Mutter und dann redete ich jeden Abend mit ihr. Und dann kam es immer aus mir heraus, Mutti, wenn du jetzt da wärst, du würdest mich verstehen. Aber hier ist niemand, der mir zur Seite steht. Es ist scheinbar so, besonders in Krisensituationen fällt es jedem auf, dass er betet. Aber nicht jedes Gebet ist ein Gebet, das Verheißung hat. Und nicht jedes Gebet kommt zu Gott, obwohl Gott natürlich alles weiß und sieht. Auch wenn jemand mit dem Bild seiner Mutter redet oder wie ich es woanders mal hörte, unsere Katze ist der einzige Mensch, der mich versteht. Wenn jemand mit seinem Haustier redet, um sein Herz auszuschütteln. Gebet ist ein Grundbedürfnis im Menschen, aber nicht jedes Gebet ist wirklich ein Gebet zu Gott. Das ekstatische Schreien von Derwischen, das ist so eine, man würde hier bei uns charismatisch sagen, eine charismatische Prägung im Islam. Sie drehen sich so lange auf einer Stelle, bis im Kopf irgendwas mit dem Blut anders ist als normal und dann kommen sie in Ekstase und das geht oft stundenlang und sie meinen dadurch, Gottes Nähe besonders zu fühlen. Oder Afrikaner oder Inder, die sich steigern, oder Indianer, die sich gesteigert haben. Alle von uns haben schon mal früher was gehört von den Kriegstrommeln, die sie schlagen, bevor sie in den Kampf gegangen sind. Das ist heute nicht mehr. Aber das war früher so gewesen, weil sie als Menschen natürlich Angst hatten vor dem, was auf sie selbst zukommt. Und dann haben sie so lange auf die Trommeln geklopft, bis sie selbst in so einer halben Ekstase waren. Oder man sieht es natürlich bei den Muslimen. Die Muslimen, die fatalistisch, also ohne Erwartung auf ein Eingreifen Gottes, immer wieder nur Koran suchen. Das sind Verse aus dem Koran, rezitieren. Die 5 Pflichtgebete, die die Muslime haben am Tag, sind im Grunde die Rezitierungen bestimmter Verse aus dem Koran. Wobei jeder Moslem davon ausgeht, seine Gebete haben keinerlei Einfluss auf irgendetwas. Es ist alles festgelegt und man kann sich nur in das ergeben, was dann auf einen zukommt. Und selbst die atheistischen Buddhisten und Hindus, ich sage das bewusst, Buddhisten sind Atheisten. Sie glauben an keinen Gott. Sie gehen von der Existenz von Geistern aus. Sie gehen auch von einer anderen Welt aus. Aber einen Schöpfergott, auch nur einen Schöpfergott wie die Moslems, kennen sie nicht. Aber auch sie murmeln Gebete vor sich her. Aber manchmal nicht einmal das. Es gibt sogenannte Gebetsmühlen. Ich war ja einmal in Südkorea und da bin ich an so einem buddhistischen Heiligtum, das war ganz in der Nähe von dem Hotel, in dem ich war, vorbeigekommen. Das sind bestimmte Rollen, also mit Metallrollen, die die wie eine Achse in zwei, ich weiß nicht, wie man es nennt, also gegen Kapseln laufen. Und der fromme Buddhist geht da vorbei und dreht das. Und er geht davon aus, jede Drehung ist ein Gebet für ihn. Es ist ein Bedürfnis im Menschen, nach etwas, was höher und größer ist, als er selbst zu schreien. Zumindest in Krisensituationen des Lebens. In der DDR, wo ich zur Schule gegangen bin, da wurde uns Heinrich Heine immer als einer der bedeutenden alten Dichter vorgestellt. Und wir mussten einiges lernen, wovon in der Zeit, wo ich in der Schule war, bewusste Christen sogar entbunden waren, weil es so lästerlich war, dass da irgendwelche Vereinbarungen zwischen der Kirche und dem Staat bestanden, dass wir was anderes auswendig lernen konnten. Da ist ein solcher Mann, der Dichter Heinrich Heine. Aber selbst so ein gotteslästerlicher Dichter, der einst gesagt hat, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Das ist eine seiner interessanten Aussagen. Selbst der hat an einer bestimmten Stelle seines Lebens, ja, ist er zu Kreuze gekrochen. Er wurde schwer krank. Man weiß nicht genau, was das war. Viele meinen, es war Syphilis, die damals eine unheilbare Krankheit war. Er redet davon, dass er aus seinen Matratzen, in denen er liegt, gar nicht mehr rauskommt. Er redet von einer sogenannten Matratzengruft. Und er hat eine Gedichtesammlung, Romancero, herausgegeben. Und als die dann wieder erschien, dann schrieb er im Nachwort: Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und man möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern, das sind Atheisten, so im Vorlauf von Karl Marx, die Schweine gehütet habe. Auf ihn geht ein Gedicht zurück. Es ist umstritten, ob es wirklich von ihm ist, aber es drückt das aus, was er erlebt hat. Zerschlagen ist die alte Leier. Das war ja ein Instrument, eine Leier. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt war von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sank. O Herr, ich knie nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. In einer bestimmten Situation konnte er auch nicht mehr anders. Vor 1700 Jahren gab es einen sehr einflussreichen Theologen, der bis in die Reformation hinein große Wirkungen hinterlassen hat. Es war Augustin. Augustin beschreibt in seinem Buch Bekenntnisse, in dem er auf sein Leben zurückblickt, das 30 Jahre in schlimmster Sünde verlief. Du schufst uns, Gott, zu dir. Und unser Herz ist in Ruhe, in Unruhe, bis es Ruhe findet in dir. Das geht auf diesen Mann zurück. Jetzt etwas Näheres zum Gebet und Gebetsleben. Beten aber wie? Als ein erster Gedanke. Auf dem Gebet liegen große Verheißungen. Jesus erzählt ein Gleichnis von einem ungerechten Richter. Eine Witwe ist von ihren Gegnern ungeheuer schlimm über den Tisch gezogen worden. Und sie hatte niemand, der herbeisteht. Das war damals so, eine Witwe allein, die war fast rettungslos in einer Welt von Wölfen. Und dann wendet sie sich an den Richter. Aber der Richter will sich mit der Sache nicht beschäftigen, er weist sie immer wieder ab. Und Jesus fasst dann, was danach geschah, zusammen. Der Richter sagte noch, wenn ich jetzt nichts tue, bringt sie mich noch um. Das hat Jesus auch im Gleichnis gesagt. So fanatisch klammerte sich an ihn. Da sprach der Herr, hört hier, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Sollte er es mit ihnen verziehen? Ich sage euch, er wird sie in Kürze erretten. Wenn schon ein so korrupter und ungerechter Richter auf das Drängen dieser Frau, die nur ihr Recht sucht, eingeht, dann wird Gott schon längst auf unsere Gebete hören, der ja nicht korrupt oder böse ist. Er hört und er erhört. Im Jakobusbrief schreibt Jakobus. Jakobus ist der leibliche Bruder Jesu gewesen. Er schreibt dort, Elia war ein Mensch gleich wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Bis in schreckliche Naturkatastrophen hinein kann das Gebet und wird das Gebet eine Auswirkung haben. Aber Vorsicht, Jesus warnt vor falschem Beten. Ich habe am Anfang schon erwähnt, atheistische Buddhisten, Muslime oder sonst wer. Aber auch wir sind in Gefahr, sonst würde es Jesus seinen Jüngern nicht sagen, falsch zu beten. In der Bergpredigt sagt ihr, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Jesus wusste auch, dass die Völker, die Heiden, beten. Aber er sagt, sie plappern. Ihr Gebet geht nicht weiter als bis zur Decke. Sie denken aber, je lauter, je fanatischer, je extremer, da muss es doch gehört werden. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ich habe dort unten ein Bild vom Rosenkranz. Das Rosenkranzgebet. Ich möchte hier nicht die Gefühle von Katholiken beleidigen, aber das Rosenkranzgebet erinnert stark an solches Plappern. Sowas haben nämlich nicht nur im übertragenen, sondern im direkten Sinne auch die Moslems. Wenn Sie manchmal so einen alten Moslem irgendwo sitzen sehen, beim Arzt oder so, da hat er so ein Kettchen in der Hand. Das ist ein muslimischer Rosenkranz. Und sie beten dann 30 Mal und mehr das Vaterunser und dazwischen immer wieder eingefügt, eingegrüßet seist du Maria, voller Gnaden. Jesus sagt, nicht plappern wie die Heiden. Und dann gibt es das, die mit schmutzigen Händen beten oder mit ungerechten Motiven. Ich hatte einen Freund an der Bibelschule, der damals sagte man noch Zigeuner, ich rede ja aus der Vergangenheit, der ein Zigeuner war. Er wollte in die Zigeunermission und er ist dann auch in die Zigeunermission gegangen. Und er sagt, viele aus meinem Volk beten zu Maria, dass sie nicht erwischt werden, bevor sie klauen gehen. Er hat das sehr offen gesagt, das machen nicht überall alle Sinti und Roma, so wie man sie heute nennt. Aber es gibt doch viele, das aus der Erfahrung bekannt ist. Aber sie möchten nicht ins Gefängnis, sie möchten nicht erwischt werden und das alles. Und dann beten sie zu Maria, dass sie nicht erwischt werden. In Markus 11, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wo ihr etwas wider jemanden habt, auf dass auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Fehler. Wenn ich nicht vergebe, wenn ich nicht vergebungsbereit bin, dann steht meinem Gebet vieles im Wege. Nun habe ich das ja alles überschrieben in der Gebetsschule Gottes. So haben sich die Jünger auch verstanden. Die Jünger wollten beten und sie hatten den Eindruck, uns fehlen oft die Gedanken und die Worte. Wir wissen auch nicht, in welcher Art wir richtig vor Gott stehen. Und heute gibt es ja auch da viele unterschiedliche Ansichten. Manche meinen, wenn sie so beten, da hört man es besser, weil der Brustkorb weiter ist und hier das Sonnengeflecht besser arbeiten kann oder sonst etwas. Andere beten halblaut vor sich hin. Andere beten wiederum nur auswendige Verse. Und irgendwo merkt man, das kann es noch nicht sein. Und deswegen kamen die Jünger zu Jesus und baten ihm um Hilfe, wie sie richtig beten sollten. Lukas 11 beginnt es und es begab sich, dass er, der Herr Jesus, war an einem Ort und betete. Da er aufgehört hatte, sprachen seine Jünger einer zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seinen Jüngern lehrte. Jünger heißt ja Schüler und sie kannten Johannes den Täufer. Und Johannes der Täufer hat nicht nur getauft, er hat auch wichtige Hinweise fürs Glaubensleben gegeben. Und so hat er seinen Jüngern gezeigt, wie man in rechter Weise beten kann. Und nun kommen die Jünger zu Jesus und sagen, wir möchten das auch lernen. Wir haben in der Lesung ein Wort gehört aus dem Epheserbrief. Und anhand dieses Wortes wollen wir noch etwas näher uns damit beschäftigen, wie echtes Gebet aussieht. Paulus hilft uns mit einem Blick in seine Fürbitte für die Christen in Ephesus. Ich lese einmal bis Vers 19 nach der Übersetzung von Hermann Menge. Hermann Menges Übersetzung ist manchmal ein bisschen einfacher zu verstehen, weil er Ergänzungen drin hat, als die normale Lutherbibel. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Er wolle euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden, damit Christus durch den Glauben Wohnung in eurem Herzen nehme und ihr in der Liebe tief gewurzelt und fest gegründet dasteht, auf dass ihr fähig werdet, im Verein mit allen Heiligen die Breite und die Länge, die Tiefe und die Höhe des göttlichen Heilsratsschlusses zu erfassen und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi kennenzulernen, damit ihr schließlich zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle gelangt. Also Paulus schildert, wie er betet. Er macht den Ephesern klar, dass er für sie betet und worum er für sie betet. Es gibt natürlich noch ganz andere Arten des Gebets als diese Art der Fürbitte. Aber diese Art der Fürbitte, wie sie Paulus hier tut, kann uns in vieler Hinsicht etwas Wichtiges zeigen. Paulus beschreibt als erstes dem Vater, zu dem er im Gebet kommt. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Wenn wir beten, beten wir nicht zu einem anonymen höheren Wesen. Wenn wir beten, dann beten wir nicht zu einem, der willkürlich herrscht, von dem man nicht weiß, wie er uns gegenübersteht. Das sind Gedanken, die im Islam oft da sind. Ich erwähne den Islam deswegen, weil einige Gedanken im Islam scheinbar dem christlichen Gedanken nahestehen. Aber ihr Prophet war ein antichristlicher Prophet, ein falscher Prophet und hat ungeheuer vieles verdreht. Und Gott verstehen sie nicht als Vater, sondern als unberechenbares, höheres Wesen, von dem man nicht weiß, wie er uns heute gegenübersteht und wie er uns in Ewigkeit gegenübersteht. Hier heißt es, unser Gott ist der rechte Vater über alles, was Kinder heißt. Und dann zählt er auf im Himmel und auf Erden. In der Bibel werden unter anderem auch die Engel Söhne Gottes genannt. Und Söhne Gottes heißt, in der griechischen Übersetzung, das Söhne Gottes ist im Alten Testament hebräisch, Kinder Gottes. Er ist der rechte Vater auch für sie. Sie sind zwar nicht Gottes Kinder in der Art, wie wir Gottes Kinder sind, durch die Vergebung Jesu und durch die Annahme Jesu. Aber die Engel sind von Gott geschaffen, haben auch ein, ich würde denken, eine Seele oder einen Geist, durch den sie zu Gott nahen wollen. Gott ist der rechte Vater über alles, was der Kinder heißt, in der unsichtbaren Welt, von der wir nicht sehr viel wissen, und in unserer sichtbaren Welt. Er ist auch nicht nur ein Vater, er ist der rechte Vater über alles, was der Kinder heißt. Das ist heute nicht ganz unwichtig. Auch schon früher haben manche einen falschen Vater gehabt oder einen Stiefvater. Da ist die Mutter gestorben und da hat der Vater wieder geheiratet. Und oftmals sind solche Väter gütiger und freundlicher, als es der leibliche gewesen ist. Aber das ist nicht immer der Fall. Manchmal kommen sich welche auch da ganz anders vor. Ich denke an einen Alkoholiker, den ich kennengelernt habe in der Zeit, wo ich noch stark in der Mission unter Alkoholikern war. Er hat irgendwas verbrochen, ich weiß nicht mehr was, und kam ins Gefängnis und ich besuchte ihn dort. Und dann fragte ich, wie konnte es denn bei dir so weit kommen? Und dann sagte er, meine Eltern wollten mich nicht, die haben mich ins Heim gegeben. Und jeder von uns sehnte sich im Heim doch endlich eine Familie zu bekommen. Und dann sagte, dann kamen immer wieder Ehepaare und guckten sich die Kinder an. Das war noch ein bisschen anders, die Art, wie man damals ein Kind adoptieren konnte, wie heute. Und da kommt ein Ehepaar, das wollte ein Mädchen. Aber da war keins zur Zeit. Und ich hatte blonde Locken, sah ein Mädchen besonders ähnlich. Und da haben sie auf mich zurückgegriffen. Und dann kamen sie in die Familie. Sie hatten kein Kind. Und dann sagte er, die ersten Jahre waren schön. Aber dann bekamen sie doch noch ein Kind. Und mit einmal ließen sie mich spüren, dass ich nicht ihr echtes Kind bin. Wie ist das schlimm? Und dann sagt er, dann bin ich irgendwann weggelaufen. Dann ist das und das und das passiert. So ein Vater in so einer unberechenbaren Weise haben wir nicht, sondern wir haben in Christus einen Vater, der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt. Und dann schildert Paulus, wie er vor diesem Vater steht. Er nennt hier eine äußere Haltung. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Er schildert, dass er im Knien betet. Also einiges, wie man betet, kann man aus der Bibel entnehmen. Aber so muss man nicht immer beten. Es wird im Alten Testament berichtet von, ich glaube, Hiskia war es, der schwer krank war und im Liegen betete. Er drehte sich zur Wand zu, er konnte nicht aufstehen, er konnte auch nicht knien. Aber knien zeigt doch eine äußere Haltung. Ich bin klein vor Gott. Wenn ich auf die Knie gehe, werde ich klein. Demütig komme ich vor Gott an, als einer, der weiß, ich bin es eigentlich gar nicht wert, dass er auf mich hört. Aber ich beuge meine Knie vor dem Vater. Nun ist es manchmal so, auch bei uns, dass wir nachlässig werden im Beten. Im Hebräerbrief, da wird Kapitel 12, Vers 12 gesagt, darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie. Das ist damit gemeint. Faltet doch wieder eure Hände, geht doch auf die Knie. Wenn jetzt jemand sagt, wenn ich auf die Knie gehe, müssen mich hinterher zwei hochheben. Das ist manchmal so, wenn man es stark im Kreuz hat oder so. Das weiß Gott. Und er erwartet nicht von uns, dass man dann unbedingt im Knien betet. Aber Knien kann hilfreich sein. Durch das Knien ist man sich immer bewusst, ich stehe vor Gott. Ich habe das mal so persönlich erlebt. Ich habe im Sitzen gebetet und dann höre ich draußen auf der Straße ein Auto vorbeifahren. Und ich rede noch mit Gott und plötzlich kommt mir der Gedanke, ist das die Post? Oder wer mag das jetzt sein? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind zu einer hohen Persönlichkeit eingeladen, zum Vorgesetzten, reden mit denen und plötzlich gucken Sie zum Fenster raus und beobachten die Vögel. Gehören tut sich das nicht. Aber es ist menschliche Schwachheit. Dadurch kommt das vor. Und ich sage es von mir, auch bei mir ist das vorgekommen. Wenn man aber kniet, ist man sich schon durch den Druck auf die Knie immer bewusster, ich stehe vor Gott. Es ist kein Gesetz im Neuen Testament, weder so noch so zu beten, aber es gibt hilfreiche Haltung. Worum betet er? Paulus nennt hier zuerst einige Gebetsanliegen, dass er euch, den Ephesern, Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das hat er hier gesagt. Die Stelle, die ich daneben geschrieben habe, stimmt nicht. Sie steht hier in unserem, natürlich, Epheser 3. Er betet um Kraft für die anderen. In bestimmten Situationen brauche ich Kraft. Wissen Sie, Vitali ist mit seinen zwei großen Kindern heute hier gewesen, saß davon, ist jetzt wohl bei der Kinderstunde. Sie haben schwere Tage hinter sich gehabt bei der Geburt ihres Jüngsten, was jetzt zur Welt gekommen ist. Gott hat ihnen beigestanden und Gott hat die vielen Gebete, die für sie vor Gott kamen, erhört. Und das Kind ist gesund zur Welt gekommen und auch die Mutter hat sich wieder erholt. Aber wie schwer ist das? Wenn man nicht weiß, überlebt es, wird es aus dem Koma wiederkommen? Und wenn man dann möglicherweise noch gehört hat, der und der oder die sind vor einiger Zeit gestorben, dann kriecht einem die Angst schon entgegen. In solcher Situation brauche ich Kraft. Aber auch in anderen Situationen, wenn ich irgend von Menschen ausgegrenzt werde, wenn sie mich schlecht behandeln, ich brauche Kraft. Kraft, stark zu werden. David, der hat gegen Goliath gestanden. Nur mit einer Steinschleuder. Gegen einen, der mit Spießen und mit Rüstungen mit allen kam. Gott hat ihm die Kraft gegeben und er hat Sieg bekommen. Dann betet er um ein weiteres. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Ein Bewohner prägt sein Haus, prägt seine Wohnung. Wenn ich in bestimmte Wohnungen komme, da sieht man manchmal schon an der Tür, ist das eine sehr fleißige Person oder die auch gerne putzt? Oder ist das jemand, der sagt, naja, morgen ist auch noch Zeit? Beides sind ganz gute Haltungen. Man muss nicht ständig wienern. Und anders kommt man auch durch. Aber man sieht an der Wohnung oft ein Stück, wer hat in dem Haus das Sagen. Jesus erwähnt, in dem Haus des Nichtgläubigen, da hat der Böse sein Sagen. Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen, aus dem Innersten kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Wo der Teufel im Herzen wohnt, da kann nichts Gutes kommen. Aber dort, wo Jesus in mir wohnt, wo ich ihn angenommen habe als meinen Herrn, da ist das anders. In Römer 5, Vers 5, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich halte viel von einem Buch von Gossner. Ich habe hin und wieder schon mal darauf hingewiesen, vom Herz des Menschen. Und dann beschreibt er, wie das Herz eines Menschen aussieht, wo er noch in der Welt ist, und wie das Herz eines Menschen aussieht, wenn Christus in ihm Platz genommen hat. Das ist wirklich eine Veränderung wie von schwarz auf weiß. Auch bei Gläubigen gibt es noch böse Gedanken, aber die kommen nicht mehr aus dem Herzen, die kommen nur aus dem Fleisch. Und das Fleisch sollten wir in der Kraft Gottes ein Stück in den Griff bekommen. Aber wo Jesus in uns wohnt, da ist in uns der Geist, der uns prägt. Gebetsanliegen, die ihm im Blick auf die Gemeinde und ihre Glieder am Herzen liegen. Dass er euch Kraft gebe durch den Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Noch einmal dieses Wort. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Das Herz ist in der Bibel das Bild für das Innerste. Und wie kommt er in uns? Durch den Glauben. Glauben heißt ihm vertrauen. Je mehr ich ihm vertraue, desto stärker ist er in mir. Und dann steht, welche Konsequenz das hat. Dadurch werden wir eingewurzelt und gegründet. Ich bin nicht oft am Meer gewesen, auch wenn ich letztes Jahr wieder mal zu einer Kur war da oben, wegen meinem Asthma. Aber ich kann mich erinnern auf der Insel Rügen, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch in der DDR lebte. Da sah ich auf einer Klippe eine Eiche stehen. Und man sah, dass viel Sturm über sie weggegangen ist. Die war oben ganz platt. Ich denke, es war eine Eiche, auf jeden Fall ein Baum. Oben ganz platt. Und da gingen seine Wurzeln in die Erde und sie umklammerten förmlich den Felsen, auf dem sie stand. Denn sie stand auf einem Felsen, da ist nicht viel Erde. Aber die Wurzeln suchten nach Halt und sie fanden ihn. Und dann kamen viele, viele Stürme. Und sie wurde oben platt und sie wurde knorrig und sie konnte nicht so gut mehr wachsen äußerlich. Aber sie war verwurzelt und gegründet. Das Gründen, das haben wir oft dort, wo wir vom Bau reden. Jesus sagt einmal, wenn man sein Wort beachtet, dann sind wir wie ein Mensch, der sein Haus auf einen Felsen gebaut hat. Paulus erwartet Folgen aus dem Gebet. Auch das geht hier draus vor. Auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen. Mit den Heiligen sind alle Gläubigen gemeint. Denn wer gläubig ist, ist durch Jesus heilig gemacht worden. Seine Sünde ist vergeben und nun ist er heilig. Auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe, auch erkennt die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Das ist dann der nächste Wunsch. Er erwartet, dass wir, wenn wir in diesem Glaubensleben stehen, Gott noch viel besser erkennen. Wer lange auf dem Weg mit dem Herrn ist, lernt Gott in seinem Wort kennen, erlebt, wie Gott auf seine Gebete hört und ihm zieht's auch immer mehr zu Gott. Und zwar zu dem Gott, von dem Jesus gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Einige Ereignisse des Gebets, mit dem Paulus rechnet, wachsen in die Breite, in die Tiefe. Je mehr ich bete, desto mehr wird es mir leicht fallen. Ich kann niemanden ins Herz schauen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Ich kenne Gläubige, die können stundenlang beten. Ich sage es von mir, ich nicht. Das ist eine Begabung, das ist eine Gabe, die Gott schenkt. Vielleicht auch durch vieles Beten, dass man da mehr reinwächst. Ich denke an einen Bruder, er war sein Leben lang etwas behindert, körperlich behindert, er konnte nicht schwere Lasten machen, war tiefgläubig und er hat jeden Morgen von 4 bis 8 gebetet. Er hat eine riesige Gebetsliste, Missionare und Brüder und Leute, wo er wusste, was da falsch ist. Er konnte das. Und zu solchen Betern kann ich nur aufschauen. Ich habe das nicht. Martin Luther, von dem wird gesagt, dass er jeden Morgen 2 Stunden gebetet hat. Also da war nicht ganz an den rangekommen. Aber er sagt einmal, wenn ich viel zu tun habe, dann muss ich länger beten. Das ist ja logisch, damit ich schaffe, damit Gott dieses Gebet erhört. Wachstum im Gebet, das heißt in die Breite und in die Tiefe und in die Länge. Und Wachstum im Wort Gottes. Wachstum in dem biblischen Wort. Wenn ich Paulus bete, dass er Jesus doch noch besser erkennen möchte. Und das geht ja nur durch die Bibel. Die Bibel ist das Wort, wo Gott sich offenbart hat. Ich habe hier etwas noch eingeschoben, noch relativ kurzfristig. Ein Freund aus meiner Heimatstadt schrieb, dass ihm das sehr belastet, dass im Augenblick so eine Filmserie über Jesus läuft. Ich weiß nicht wo, ich habe mich nicht beschäftigt damit, wo das läuft. Wo alle möglichen Aussagen über Jesus gemacht werden, und die nicht in der Bibel stehen. Also das ist natürlich viel. Und wo Jesus beurteilt wird in dem Film aus dem Augenwinkel der anderen. Im Neuen Testament sehen wir ja, was über Jesus berichtet wird. Ich spreche nicht Englisch, sondern nur ein bisschen Russisch, aber ich da Tegrossen oder so ähnlich heißt dieses Werk aus Hollywood. Wisst ihr, es ist wohl einzuordnen in dieselbe Verführung, in der vor wenigen Jahren, ich glaube 17 ist das erschienen, dieses Buch Die Hütte, ein Wochenende mit Gott einzuordnen ist. Sehr gefühlsmäßig, sehr träumerisch, aber echt geistlich kann man nicht sagen. Nun, diese Sache ist vergangen. Jetzt ist was Neues. Es muss ja immer wieder mal was Neues kommen. Bei Jeremia 23, Vers 28. Ach, lass sie doch, die tut uns nichts. Die ist doch lieb. Oder ich sehe Junge, der ist doch lieb. Jeremia 23, Vers 28. Da sagt Gott durch den Propheten, ein Prophet, der Träume hat, also Vorstellungen, Wünsche, Träume und so weiter, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimt sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Jetzt sage ich Ihnen mal was von mir. Ich habe mal von der Entrückung geträumt. Ich habe geträumt, dass ich fliegen kann. Aber ich werde das nicht auslegen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so ist, wie ich das im Traum gesehen habe. Wer Träume hat, soll denen, die sich für Träume interessieren, seine Träume erzählen. Aber Träume sind letztlich nichts. Im Alten Testament, als die Bibel noch nicht richtig gab, da hat Gott manchmal Träume benutzt. Aber schon zur Zeit der Propheten, wo sie die Gebote Gottes hatten und so weiter, da heißt es Stroh. Die reimt sich Stroh und Weizen zusammen. Es sind viele von diesem neuen Film, wie sie auch von der Hütte sehr begeistert waren, begeistert. Michael Diener, Dekan hier irgendwo in der Nähe jetzt, der dann wegen seiner großen Sympathie für Homosexuelle in der Gemeinde sein Amt niederlegen musste als Gnadauer Präses, der schrieb, gestern habe ich T. Kossen gesehen, ich bin begeistert, tief berührt und sehr, sehr dankbar. Nun will ich den erst schon mal ernst nehmen, dass ihm das wirklich so ging. Und man tut nicht alles theologisch von der Bibel her immer gleich durchreflektieren. Aber es gibt eben diese Begeisterung. Oder Johannes Hartl, ein bekannter katholischer Evangelist aus Augsburg, er sagt, die Serie haut mich um, rührt mich zu Tränen und stellt Jesus dar, wie ich ihn immer zu kennen meine. Das lässt sicherlich viel auf seine eigenen Werke, die er da getan hat, durch die er viele anzieht, zurückschließen. Das ist nicht Wachstum, sondern es gibt kein Wachstum durch Träume. Wachstum, aber nicht im Traum. Wachstum in der Liebe, dass ihr durch die Liebe eingewurzelt werdet. In der Liebe zu Gott, dass Gott mir das Wichtigste wird. Im ersten Johannesbrief, da heißt es, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Durch die Liebe, die Gott mir ins Herz gegeben hat, bin ich ihm verbunden. Und Wachstum im Glauben wird mir die Liebe zu Gott größer machen. Ich werde ihn lieben, weil er mich zuerst geliebt hat, so wie es auch mal in der Bibel steht. Und deine Nächsten. Als Jesus nach dem höchsten Gebot gefragt wird, da sagt er, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Oder so wird ihm geantwortet. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Hier wird nicht erwartet, dass man den Nächsten mehr liebt als sich selbst. Aber es wird vorausgesetzt, dass jeder sich liebt. Und mindestens das muss ich meinen Nächsten entgegenbringen. Arno Backhaus, der hat einmal gesagt, du brauchst nicht die ganze Welt zu lieben, nur deine Nächsten, das reicht. Ich kann doch nicht all die Milliarden Menschen der Welt lieben, die ich gar nicht kenne. Ich habe nichts gegen die. Ich werde sie auch nicht hassen, aber zur Liebe gehört immer eine gewisse Verbindung. Am Ende gibt Paulus noch ein Zeugnis seiner Anbetung. Auch das gehört zum Gebetsleben dazu. Die Anliegen vor Gott bringen, wissen, vor wem ich stehe und ihm das nahelege. Die Verse 20 und 21, die habe ich vorher nicht gelesen. Dem aber, der überschwänglich, also ganz reichlich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eine letzte Anbetung, die natürlich auch groß ist. Es wird manchmal so ein bisschen dargestellt, Anbetung ist das Größte und danach kommen die Bitten. Mag ja sein, aber wenn man ein Problem hat, bittet man zuerst. Das ist das Zeichen für Kinder. Aber man sollte nie vergessen, vor wem man steht. Paulus lobt für die von Gott geschenkte Kraft, für das Evangelium. Ist eine Kraft zur Rettung. Er hat im Römerbrief geschrieben, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Kraft des Heiligen Geistes zum Zeugnis für die Welt. Der Heilige Geist ist nicht eine Kraft. Aber der Heilige Geist gibt Kraft. Und wenn ich mit dem dreieinigen Gott in Verbindung stehe, dann ist mir das zugesagt, dass ich den Heiligen Geist haben werde und dadurch Zeugnis geben kann. In der Pfingstgeschichte, da wird es gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Entschuldigt, bei der Himmelfahrt. Paulus lobt den, der überbitten und verstehen kann. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christus Jesus ist, zu allen Zeiten, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm liegt dran, dass der Herr immer geehrt wird. In der Gemeinde, von mir, der ich dazugehöre, und in alle Zukunft. Das steht Gott zu. Wenn man das letzte Buch der Bibel sieht, da kriegt man öfter einen Blick in die Herrlichkeit. Und dann sieht man, wie die vollendeten Gerechten um den Thron Gottes stehen. Und dann loben und preisen sie ihn von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das sollte auch unser Ziel und unser Anliegen sein. Paulus lobt dem, der über Bitten und Verstehen segnet. Wir können zu ihm kommen. Petrus erinnert mal, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Amen. Wir wollen jetzt singen. Welches Lied war das? Ich habe selbst. Lehre mich glauben, Herr, ja. Also ich habe es vorgeschlagen, aber tun Sie es meiner Krankheit zu gut erhalten oder der bescheidenen Schule, die ich besucht habe. Wenn ich es vergesse. Sie aufzustehen und wir wollen mit dem Herrn reden. Ja, Herr, wir haben vom Gebet gehört und wir bedauern das, dass wir im Gebet oft so schwach sind, dass wir an alles Mögliche denken und für alles Mögliche uns Zeit nehmen, aber so selten, um mit dir zu reden. Bitte, Herr, gib uns die Kraft, dass wir tiefer eingewurzelt werden in dir. Und dass dadurch auch unser Gebetsleben ernster wird und besser wird. Hab Dank, dass du mit jedem von uns bist, der dich lieb hat und nach dir sucht. und dass du immer ein offenes Ohr hast für all unsere Anliegen und dass wir alles zu dir bringen können. Hab Dank, dass du jetzt in unserer Mitte warst. Wir bitten dich für die, die nicht da sein können. Bitten dich für jeden, der uns am Internet oder am Telefon hört. Segne auch diese Geschwister in ganz besonderer Weise. Und Herr, es wäre so vieles zu bringen. Und wir wissen das und uns fehlen oft die Worte. Aber du hast deinen Jüngern damals ein Mustergebet gegeben, mit dem wir zu deinem Vater kommen wollen und dir unser ganzes Herz ausschütten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Ich verabschiede mich von denen, die an den Geräten zugehört haben. Euch auch eine gesegnete Woche. Und nächsten Sonntag ist wieder 10.30 Uhr Gottesdienst. Wir hören jetzt noch auf ein Nachspiel. Und für die, die hier sind, ist dann noch eine Möglichkeit, Gebetsanliegen oder Erfahrungen weiterzugeben.